de respeto fluido y de pastoral humanismo.
Bleiben kann. Danke, Herr, wenn du uns und dass du uns gerufen hast in die Gemeinschaft mit dir. Aber das haben wir eben auch schon erlebt, dass vieles da ist an Zweifeln und an Abwägen, wenn die Fantasie mit uns durchgeht, die Ungeduld, wenn dein Wort nicht mehr zu uns reden will, dass es schwierig ist, in der Verbindung mit dir zu bleiben. Dazu lass uns heute Morgen das, was du deinem Apostel Paulus anvertraut hast, ein Anstoß sein, eine Hilfe, eine Ermutigung, bei dir zu bleiben. Amen. Die Pastoralbriefe 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus. Riesenprogramm, was wir heute Morgen vorhaben. Aber sie sehen alle so wohl erholt aus, dass ich keine Sorge habe, dass wir durchmarschieren. Ungewöhnliches Wort, wir kennen Pastor, der Hirte, der Gemeinde, Hirte, dass die Pastoralbriefe sind geschrieben an Gemeindeverantwortliche. Zuerst an Timotheus, den engen Vertrauten des Apostels Paulus, und dann an den Titus, von dem wir lang nicht so viel wissen, wie über den Timotheus. Titus, bis heute der große Apostel auf der Insel Kreta, der überall verehrt wird. Die pastoralen Fragen der Gemeindeleitung, der Gemeindeverantwortung sind bis heute brennend. Ich durfte fast 30 Jahre ehemalige Absolventen des Tübinger Albrecht Bengelhauses, wenn sie junge Pfarrerinnen und Pfarrer geworden waren, in einer Rüstzeit nach Ostern begleiten. Und da war das immer das aktuell Interessante, wenn die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gemeindeleitung Fragen stellten. Darf man das evangelische Gemeindehaus der türkischen Gemeinde vermieten zu ihren Gebetsgottesdiensten? Ist doch besser, wenn fromme Türken im Gemeindehaus sind, als der gottlose Albverein. Wichtige Frage. Oder darf man ein Kind taufen, wo die Eltern überhaupt kein Interesse daran haben, dass das Kind den Namen des Herrn Christus trägt, aber die Oma sagt, ha, mein Engel ist so doch deift werden. Kann man dann taufen? Wichtige Frage. Oder die Frage, wenn der Oberkirchenrat den Erlass gegeben hat, dass bei Hochzeiten nicht fotografiert werden darf, aber offenbar bei der Bischofseinführung können die Fernsehteams mit Blitzlicht und mit allem fotografieren, muss man den Erlass einhalten? Eine Fülle von Fragen, und es war für mich als älteren Pfarrer eine Freude, jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt Ratschläge zu geben. Ich will jetzt ein Beispiel nicht unbedingt weitermachen, sonst könnten Sie nachher fragen, ja, wie ist denn dann mit den Türken? Darf man und darf man fotografieren und so weiter? Interessante Fragen, die Pfarrer bewegen, bis hin zu Fragen, wenn die junge Pfarrerin kommt und sagt, zu mir kommt immer ein junger Mann in die Seelsorge, ich merke, dem geht es gar nicht um die Seelsorge, sondern der möchte bei mir sein. Kann ich den abwimmeln? Darf ich den? Oder kann Jesus da auch noch? Verstehen Sie, es sind interessante Fragen, die pastoralen Fragen, die Hirtenfragen. Und als ich nachher dann berufen wurde, Prälat in Ulm zu sein, verantwortlich für eine große Region mit etwa 500 Gemeinden, ebenso vielen Pfarrerinnen und Pfarrern. Da war es sehr interessant, von den 15 Dekanen, die mit mir zusammenarbeiten sollten, Superintendenten, haben 12 gesagt, sie seien nicht zur Zusammenarbeit mit mir bereit, weil sie theologisch anders dachten. Aber im Lauf von ein paar Wochen hat sich das alles gegeben. Denn immer wieder hing einer am Telefon und hat gesagt, Bruder Schäffbuch, wie soll ich mich denn verhalten, wenn unser Oberbürgermeister, obwohl es das Feiertagsschutzgesetz gibt, auf 10 Uhr einen Lauf da durch die Stadt, einen Stadtlauf angesetzt hat. Wie soll ich mich verhalten, wenn plötzlich die Süddeutsche Vereinigung einen Gottesdienst zu unserer Gottesdienstzeit parallel zu uns macht, also im Grunde genommen eine landeskirchliche Gemeinschaft, wenn die einen Konkurrenzbetrieb zu uns aufmachen. Wenn man da als alter Hase, als Veteran im Amt, denen, die ins Fragen gekommen sind, in pastoralen Fragen, einen Rat geben kann, dann schmilzt plötzlich das Eis der Reserviertheit und der Trennung. Wir haben uns plötzlich wunderbar verstanden. Aber das Problem für den Apostel Paulus war angesichts der vielen Fragen, die offenbar den Titus und den Timotheus bewegt haben, wie kann ich außer hilfreichen Antworten und Ratschlägen ihnen deutlich machen, dass es noch viel wichtiger ist, aufs Zentrum des Glaubens hinzuwirken. Und das war so bei den jungen Pfarrerinnen und Pfarrern und war bei meinen Dekanskollegen so, ich wollte ihnen doch nicht bloß einen Ratschlag geben, wie hältst du das mit dem Fotografieren? Sag doch den Leuten, sie dürfen fotografieren während des Eingangsliedes und dann wollen wir alle gesammelt sein und am Schluss, wenn die Bibel überreicht wird, dann können sie mir aus allen Rohren schießen. Es geht dir nicht bloß um Ratschläge, sondern mach doch den Leuten klar, wie schön es ist, dass der lebendige Gott es anbietet, dass die schwierige Sache einer Ehe durch ihn zusammengehalten sein will und darf sie im Traugottesdienst das als Hauptsache haben. Nicht, dass ein schönes Bild da ist, sondern dass der lebendige Gott uns zusagt, ich möchte auch über dieser Ehe wachen. Wie kann ich es machen, dass über den Ratschlag hinaus es zum Entscheidenden kommt? Und das ist das Faszinierende an den beiden Briefen des Apostels Paulus an Timotheus und seinem Brief an den Titus in den Pastoralbriefen, dass da eine Fülle von Ratschlägen kommt. Angefangen davon, wie man der Irrlehre widerstehen kann, bis hin, dass Paulus dem Timotheus sagt, trinke nicht bloß Wasser, sondern auch ein wenig Wein, mit Rücksicht auf deinen Magen. Eine Fülle von Ratschlägen. Aber das Entscheidende ist, Timotheus und Titus, wisst ihr überhaupt noch das Evangelium, die frohe Botschaft, das Zentrum unseres Glaubens? In dem Arbeitsbogen, der Ihnen ausgeteilt ist, ist im zweiten Absatz das geschrieben, was den Apostel Paulus im Blick auf seine Mitarbeiter bewegt hat. Das Wort aus 1. Timotheus 3, Vers 15. Du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, nämlich die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das ist Haus Gottes, nicht ein Tempel, nicht irgendein Gebäude. Kirche ist nicht in erster Linie ein Gebäude, sondern Kirche ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist gegründet auf das Fundament der Wahrheit. So war es damals, als Jesus seine Jünger gefragt hat, Matthäus 16 ist berichtet, wer sagt denn ihr, dass ich bin? Und er sagt, Petrus, voll des Heiligen Geistes, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich die Gemeinde bauen, nicht auf den Petrus, sondern auf dieses Christusbekenntnis, auf die Wahrheit, dass Christus in diese Welt gekommen ist. Gemeinde ist nicht dort, wo eine religiöse Versammlung ist, wo religiöses Tralala ist, sondern wo Jesus Christus der Wichtigste ist und wo wir aus dem Gottesdienst hinausgehen, in der Gewissheit, jetzt hat Jesus zu mir geredet. Jetzt hat Jesus bei mir gekratzt und mir deutlich gemacht, wo es bei mir nicht stimmt. Und jetzt hat Jesus mir Mut gemacht, mit seiner Gegenwart zu rechnen. Das Gottesdienst, das Gemeinde. Ein Pfeiler der Wahrheit. Grundwahrheit, dass Christus in die Welt gekommen ist als der Heiland. In diesem Abschnitt, den ich Ihnen gelesen habe, den wir jetzt gerade unterbrochen haben, heißt, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist gegründet auf das Fundament der Wahrheit. Sie ist durch Jesus enthüllt worden, geoffenbart worden. Nur wenn dauernd und eindrücklich an diese Wahrheit erinnert wird, kann es zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und auch dabei bleiben. In meinem Studium war das Hilfreichste ein Seminar bei dem Professor Helmut Thielicke. Er hat uns einmal gefragt, warum wird denn in den Gottesdiensten immer wieder ein Bibelabschnitt ausgelegt? So immer dasselbe. Wenn ich Goethes Faust einmal gelesen habe, kann ich es zum Spaß auch ein zweites Mal lesen, aber im Grunde genommen weiß ich, was drinsteht. Man muss da auch irgendwann mal dieses kleine Büchlein der Bibel muss doch mal Bescheid wissen, was drinsteht. Warum soll das wieder und wieder bis zu meinem 95. Lebensjahr mir vorgehalten gelesen werden? So hat Thielicke gefragt und wir 40 Studenten waren ganz perplex. An das hat man noch gar nicht gedacht. Nicht? Da hat er selber die Antwort gegeben. Weil wir in einer Welt leben, die uns 6 Tage in der Woche vormacht, dass man Gott nicht braucht, dass man ohne Gott glänzend leben kann, dass Christus eine Nebensache ist. Weil uns selbst die Versuchung anfällt, dass Jesus gar nicht so wichtig sein könnte, dass das biblische Wort nebensächlich ist, deshalb müssen wir mindestens einmal in der Woche intensiv daran erinnert werden, Gottesdienst, was Gott will, was vor Gott Bestand hat. Deshalb lesen wir über die Bibel. Grundgenommen sagt der Apostel Paulus nichts anderes, oder der Thielicke hat nichts anderes gesagt als der Paulus. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Es muss zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und bei der Erkenntnis der Wahrheit bleiben. Und deshalb musst du das der Gemeinde vorhalten. Jetzt machen wir gerade mal da weiter auf dem Arbeitsbogen. Darum hat Paulus die Pastoralbriefe durchflochten mit komprimierter Zusammenfassung der Glaubenswahrheit. Die wollen wir uns der Reihe nach jetzt vornehmen. Der Durchblick durch den 1. Timotheusbrief und 2. Timotheusbrief und Titusbrief machen wir nachher. Aber zuerst das, was Wichtigste ist. Kapitel 1, Vers 15. Jetzt brauchen Sie den Arbeitsbogen nicht mehr, sondern wir schlagen die Bibel auf. 1. Timotheus 1, Vers 15. In vielen Bibelausgaben fett gedruckt. Das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert. Das ist eine Sache, dass man daran glauben kann. Doppelpunkt. Christus, Jesus, ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Und unter ihnen bin ich Nummer 1. Der erste, der wichtigste Sünder. Das ist ja nicht beim Paulus ex holo baucho, aus dem hohlen Bauch herausgesagt, sondern Woher hat er es denn, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen? Das schreibt er, er hat selber erfahren, aber er bezieht sich, wie bei Paulus oft, auf Jesus pur. Wo hat denn Jesus das gesagt? Geschichte, wie Jesus im Haus des Zachäus eingeführt ist. Und sie murrten, dass er bei einem Sünder, bei einem Oberzöllner einkehrt. Und Jesus sagt, das Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Deshalb habe ich im Arbeitsbogen Ihnen diese Stelle genannt, unter A, Christus in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen, vergleiche Römisch 1, also 1. Timotheusbrief 1,15 mit Lukas 19,10. Sünder selig zu machen, dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Unsere Gottesdienste sind nicht da, um Menschen zu sanktionieren, zu sagen, wie du lebst, ist gut. Ich habe mal so einen Streit gehabt im Ulmer Münster und ihn verloren. Als die Leute, die heute und morgen in Stuttgart so ihre Parade machen, ihre Christopher Street Parade, die Lesben und die Homos, einen Gottesdienst im Ulmer Münster haben wollen. Sozusagen, wir sind vor Gott anerkannt. Und ich habe versucht, Ihnen klarzumachen, die Gottesdienste sind dazu da, dass Gott uns aufdeckt, wo es wieder eine Woche lang daneben gegangen ist. Weil er ankoppeln will bei Sündern. Er will Sünder retten und nicht sagen, bist gut, du hast recht, wunderbar. Zentrales Evangelium, Jesus ist in unsere Welt gekommen, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um nach Sündern zu sehen, Leute, die Pannen haben, die unvollkommen sind, unheilig sind, die eigentlich sich, wenn sie in den Spiegel sehen, schämen müssen, die möchte Jesus retten. Zweites zentrales Wort im 1. Timotheusbrief, in Kapitel 2, ab Vers 3. Kapitel 2, ab Vers 3. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Doppelpunkt. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Damit ist Menschen geholfen, wenn sie endlich die Wahrheit erkennen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und Mensch, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, damit dies zu seiner Zeit gepredigt wird. Also, es kommt darauf an, dass es zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Lieber Timotheus, lieber Titus, viel wichtiger als, dass du alle Ratschläge von mir befolgst und von mir alle Informationen bekommst, wie man sie am vernünftigsten benimmt. Paulus kann dem Timotheus schreiben, wir kommen nachher dran, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben, ich muss dir doch nicht alles vorschreiben, komm, ich brauche keinen Katalog von Verhaltensmaßregeln, der Herr wird dir in allen Dingen Verstand geben. Aber wichtig ist, gut und wohlgefällig vor Gott und zum Heiland, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Woher hat's der Paulus? Von Jesus, Johannes 17, Vers 3. Ich habe ihn im Arbeitsbogen die Jesusstelle genannt. Das aber ist das ewige Leben. Einbruch der Welt Gottes. Wenn sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich wünsche Ihnen, dass es bis ins hohe Alter hinein bei Ihnen, jedes Mal, wenn Sie das Wort Gottes lesen, Aha-Erlebnisse gibt. Ach, da habe ich noch gar nicht begriffen, den Zusammenhang. Das Wort ist mir noch gar nicht aufgegangen. Dass Jesus so mit mir handelt. Aha-Erlebnis. Also Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Mensch, du musst predigen. Nicht Gott liebt, 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 sondern er liebt die Menschen, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. C. Nächste Zentralstelle. Beim Apostel Paulus ist gerade das, was wir gelesen haben, Kapitel 2, Vers 6, er hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung. Heute vor einer Woche sind wir schon mal drauf gestoßen, wenn der Apostel Paulus sagt, er hat sich selbst gegeben. Bezieht er sich auf Jesaja 53, er erniedrigte sich selbst, Philipper 2. Jesus ist nicht einfach einem harten Befehl des Vaters gefolgt, sondern er hat sich selbst hingegeben, weil er gesehen hat, die Not der Menschen, damit er uns erlöst. Er hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung. Großes Stichwort. Matthäus 20, 28. Das Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Die Menschheit sehnt sich nach Erlösung von unseren menschlichen Begrenztheiten, von den Kriegen in der Welt, vom Hunger, von Krankheiten. Jesus möchte uns erlösen von der Gottferne, das uns wie mit tausend Stricken immer wieder von Jesus wegzieht. Er möchte uns erlösen, dass wir heimkommen können zu Gott. Nächste Stelle, Kapitel 3, Vers 16. Ich habe immer noch mal vor, eine ganze Bibelarbeitsserie zu halten über lauter Stellen mit 3,16. Was Johannes 3,16 steht, wissen wir, also hat Gott die Welt geliebt, aber stehen ganz zentrale Worte immer wieder in Kapitel 3,16. Das ist nicht ein biblisches Geheimnis, sondern Sie können genauso Bibelarbeiten halten über die Worte 2,4 oder 3,5. Also das ist, alle Bibelworte sind großartig. Aber hier steht so ein 3,16 Wort. Groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens, Doppelpunkt, er, Jesus, ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Der schwäbische geistliche und theologische Vater Oettinger hat einmal gesagt, Jesus bindet die größten denkbaren Gegensätze zusammen. Er ist erschienen in unserer menschlichen Natur, in unserem irdisch Vergänglichen, wird mal im Sarg liegen und vergehen, Fleisch. Der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden, Fleisch. Gerechtfertigt im Geist. Der Heilige Geist hat ihn groß herausgebracht, dass er mehr ist als ein irdischer Mensch. Er ist erschienen den Engeln. Schon bei der Geburt waren die Engel da. Ihr werdet sehen, die Engel rauf und herunterfahren auf des Menschen Sohn. Und gepredigt den Heiden. Die waren im Verständnis eines richtigen Juden, garstiger Dreck, so wie der Petrus dann in Caesarea gesagt hat, das ist ja den Tiere eklig, die habe ich noch nie angerührt, gegessen, so waren die Heiden. Es ist gepredigt worden, Heiden. Jesus umfasst die größten Gegensätze. Er, der ewige König, reitet auf einem Esel ein. er das mit seinem Wort die Welt erhält, der alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort, schweigt vor Pilatus, kennt auch das Schweigen. Er, der der Meister, der König ist, wird aller Diener. Er, der dem Wohlgefallen des Vaters lebt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, sagt Gott, wird der Allerverachtetste und Unwerteste. Gehen Sie mal diesem Gedanken nach. Es ist reizvoll, dass Sie diesen Katalog für sich selber erweitern. Welche Spanne, welche Gegensätze in Jesus zusammengebunden sind. Geglaubt in der Welt, aufgenommen die Herrlichkeit. Zentrales Evangelium. Geheimnisvoll formuliert. Ehe. 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 4. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Ich habe dazu geschrieben im Arbeitsbogen Vergleiche mit Markus 7, Vers 18 und 19, wo es heißt, damit erklärte Jesus alles für rein, alles, was Gott geschaffen hat. Es gibt Christen, die sagen, man darf kein Schweinefleisch essen, keine Blutwurst. Wenn sie sagen würden, das tut deiner Galle nicht gut, dann würde ich es ja verstehen. Aber wenn Sie sagen, Gott hat's befohlen, ach, was mit Danksagung genossen wird, nichts ist verwerflich. Paulus bezieht sich auf Jesus, hat alles für rein erachtet. Und genauso unter F, die Stelle 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die leibliche Übung ist wenig Nütze. Damit ist nicht der Sport gemeint, sonst müsste ich meinen Jogging aufgeben, das wäre schon schlimm. Als der Professor Dr. Pleidrer in Korntal in seinem Knabeninstitut aus England den Schulsport importiert hat um 1850, haben die frommen Korntaler gesagt, lieber Bruder Pleidrer, die leibliche Übung ist zu nichts Nütze. Dann hat er seinen Sportplatz außerhalb von Korntal gelegt, dass die Korntaler nicht so sehen. Aber er hat es beibehalten, weil natürlich nicht der Sport gemeint ist, sondern die Askese, dass wir vor Gott uns gefällig machen, wenn wir als asketisch leben. Und Paulus hat sich bezogen drauf, dass Jesus gesagt hat, der Geist ist, der es lebendig macht, das Fleisch, das Körperliche ist nichts Nütze, wenn dir so viel Wert drauf legt, auf Gott wohlgefällig zu sein mit eurem körperlichen Einsatz. Darf ich nochmal weitermachen, jetzt bei GHIKL, zentrales Evangelium. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 10. Jetzt ist offenbar durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, dass er dem Tod die Macht genommen hat und dass er das Leben und ein unvergänglich Wesen ans Licht gebracht hat. Jesus ist nicht bloß allein aus dem Tod befreit worden, sondern hat gesagt, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort seien, wo ich bin. Jesus will seine Leute mitnehmen ins Leben. Deshalb konnte Paulus im Philipperbrief sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist sogar mein Gewinn. Ich möchte bei Christus sein. Der Tod als die große Macht über unsere Welt hat verspielt. Evangelium sagt, Jesus ist mächtiger als der Tod. Jesus, Christus hat dem Tod die Macht genommen. Zentrales Evangelium. Kapitel 2, Vers 11. Das ist gewiss wahr, Oft sind diese zentralen Sätze bei Paulus eingeleitet mit so einer Formel. Das ist gewiss wahr. Das ist des Glaubens wert. Das muss bekannt werden. Das muss laut hinausgerufen werden in die Welt. Das ist gewiss wahr. Sterben wir mit, so werden wir mitleben. Dulden wir, so werden wir mitherrschen. Verleugnen wir, so wird er auch uns verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Noch einmal, nicht aus dem hohlen Bauch geschöpft, sondern das ist Jesus pur. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme das Kreuz auf sich, Matthäus 16. Und wer mir nachfolgt, den wird mein Vater ehren. Wir werden doch nicht ins Chaos geführt, in den Crash hinein, sondern wir werden mitleben. Verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen. Ausnahme gibt's auch. Der Petrus hat seinen Herrn verleugnet, gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun, garantiert nichts, ich schwöre. Und jetzt wäre in Kraft getreten, verleugnen wir, so wird er uns auch verleugnen. Aber der erste Weg des Auferstandenen war zu seinem armen Petrus. Er kann sich selbst nicht verleugnen, der Herr Jesus. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Komprimiertes Evangelium, an das sie sich halten können, wenn bis auf Sterbebett ihnen all das einfällt, wo sie mir an Jesus untreu waren, wo sie die Treue gebrochen haben. Er kann sich nicht verleugnen. Er bleibt treu. Nächste Stelle. 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 10. Entschuldigung, 19. Im Arbeitsbogen müssen Sie das ändern, muss Kapitel 2, Vers 19 heißen. Der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, Doppelpunkt. Der Herr kennt die Seinen. Und, Doppelpunkt, es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nimmt. Zentrales Evangelium. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Jesus kennt seine Leute. Ganz großer Trost. Ich kenne die meinen und bin bekannt den meinen. Aber lasst euch nicht dadurch in Sicherheit wiegen und sagt, ach, der Herr Jesus kennt mich, der Herr Jesus hat mich lieb. Nein, dann trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn Jesus nennt. Matthäus 7, es werden viele kommen an jenem Tag und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt, haben wir nicht in deinem Namen Wunder tun? Und er wird sagen, ich habe euch noch nie erkannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Also, das gehört zusammen. Erkennt die Seinen und passt auf, dass ihr dann im Kampf gegen die Ungerechtigkeit bleibt. Es trete ab von Ungerechtigkeit. Wer den Namen des Herrn Christus nimmt. K. Alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. 2. Timotheus 3, Vers 12. Ich möchte Geschichte erzählen, schwäbisch, eine kleine Geschichte Ihnen erzählen. Ich durfte viel, beinahe 25 Jahre mit Laienpredigern arbeiten, mit den Lektoren, und habe ihnen immer gesagt, schon bei der Schriftlesung im Gottesdienst ist wichtig, wie wir betonen. Man kann immer genau die falschen Worte betonen. Nicht überlegen, was gehört betont. Und dann habe ich gesagt, jetzt schlag mal auf 2. Timotheus 3, Vers 12. Diesen kurzen Satz, alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Welches Wort würden Sie denn betonen? Was meinen Sie? Ja. Ja. Alle. Sie können jedes Wort betonen. Man kann auch hier eine Bibelstundenreihe draus machen. Und zuerst alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus. Alle, die fromm leben wollen. Ist das bloß eine Äußerlichkeit oder ist das ein Lebensprogramm? Die fromm leben wollen, die es vorhaben, ernst entschieden. In Christus Jesus. Frömmigkeit ist nicht bloß eine äußere Stilfrage, sondern in Jesus leben. Problem. Müssen, zwangsläufig, Verfolgung, Anfechtung, Leiden, erleiden. Also, vollgepacktes Evangelium, man könnte eigentlich zu jedem dieser Einzelworte wieder Jesusstellen heranfügen, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, in Christus wie der Weinstock und die Rebe verbunden sind, so sollen wir in Christus sein. Wer mir nachfolgen will, muss das Kreuz tragen, müssen Verfolgung leiden. Der Apostel Paulus ist einst, nachdem er die erste Missionsreise durchstanden hatte und furchtbare Verfolgungen erlitten hatte. Lesen Sie mal gerade die Verse, die hier vorausgehen, Vers 10 und 11. Du bist gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in der Verfolgung und Leid, die mir widerfahren sind, Antiochien, Ikonion, Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da aus? Allen hat mich der Herr erlöst. Als der Paulus wieder fertig war, endlich in Lystra, hätte er noch ein paar zig Kilometer gehabt zum Ausgangspunkt Antiochien am Orontes. Aber er hat zu seinem Barnabas gesagt, jetzt müssen wir noch mal zurück durch all die Städte und ihnen sagen, alle, die fromm leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Dass es nicht bloß so ein Halleluja-Christentum gibt. Wer Jesus hat, wird nicht mehr krank. Wer Jesus hat, dem geht's gut. Wer Jesus hat, kommt zur Erfüllung des Lebens. Nein! Wer Jesus hat, dem zeigt der Teufel, dass er ihn wegkriegen will. Was ist denn mit einem Jesus? Da hast du doch nichts davon. Der ist in den Kampf hineingestellt, so wie Jesus. Die müssen Verfolgung leiden. Zentrales Evangelium. Der Paulus hat gesagt, guck mal, Timotheus, Titus, schaut drauf, dass ihr das den Gemeinden klar macht. Das ist zentrales Evangelium. Letzte Stelle, die wichtig ist im Timotheusbriefen, Kapitel 3, 16, wieder so eine 3, 16 Stelle. In alle Schrift, das Alte Testament gemeint, das Neue gab es ja noch gar nicht, das wurde jetzt erst von Paulus geschrieben. Alle Schrift von Gott durchhaucht. Im griechischen Urtext ist noch viel schöner, von Gott, Gottes Geist durchhaucht. Ist nützlich, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt. Jetzt könnte ich all die Stellen heranziehen, wo Jesus sagt, ihr irret, ihr Sadduzäer, ihr versteht nicht die Schrift und nicht die Kraft Gottes. Wo zu den Pharisäern sagt, die Bibel ist doch nicht dazu da, dass ihr sie so zitiert. Alle Schrift von Gott durchhaucht, ist Nütze, dass wir den Weg und das Wesen Gottes erkennen. Also zentrales Evangelium. Apostel Paulus hat die Ratschläge, die er gegeben hat, von widerstehender Irrlehre bis hin, trinke nicht bloß Wasser, sondern misch ein bisschen Wein drunter, um deines Magens willen. Wie man mit Witwen umgeht und mit jungen Witwen und mit älteren Witwen und ob Sklaven Sklaven bleiben müssen. Alles hochinteressante Fragen. Wenn Sie 1. und 2. Timotheusbrief lesen und Titusbrief, merken Sie, welche konkreten Fragen, die Christenheit zu behandeln hatte. was da für Fragen aufgetaucht sind, nicht bloß, ob man den Gottesdienst fotografieren darf oder nicht, sondern ganz schwerwiegende Fragen. Wie soll man sich mit der Irrlehre auseinandersetzen? Soll man sie überhaupt bekämpfen? Soll man den Kampf um den Glauben führen? Oder soll man sagen, ach, alle meinen es doch recht? Also zentrale Fragen, die umgetrieben waren, aber durchflochten mit dem zentralen Evangelium. Und was ich daraus lernen will, ist, wenn wir gerade heute immer wieder diskutieren, welche Lieder sollen wir singen, welche Form soll der Gemeindegottesdienst haben, wie lang soll die Predigt sein, muss man immer über Bibelworte predigen oder soll man nicht auch aktuelle Fragen aufnehmen? Soll die Kirche politisch sich betätigen? Wie soll sie in der Genforschungsfrage sich verhandeln? In Fülle der Fragen. Leute, ihr dürft das Evangelium nicht vergessen. Wir hatten einmal in unserer Studentenverbindung in Tübingen, in dem Tübinger Bibelkreis, den Professor für Neues Testament Otto Michel eingeladen. Und habe Fülle von Fragen gehabt über neutestamentliche Wissenschaft und Bultmannsche Theologie und welche Kommentare günstig zu erwerben sind und was erreicht. Und wir hatten als einzigen Schmuck vor ihn hingestellt so ein kleines Blumentöpfchen mit so einer Art Gänseblümchen. Und als wir all die Fragen dahin ihm gestellt haben, hat er zuerst geschwiegen und dann hat er gesagt, ach liebe junge Freunde, er hat so eine komische Art zu sprechen gehabt. All eure Fragen sind ja zweit- und drittrangig verglichen mit der Schönheit dieses Blümchens, das der Schöpfer geschaffen hat. Plötzlich war ein ganz anderes Thema da. Unsere Fragen sind neben die Herrlichkeit, was der Schöpfer schon in ein kleines Gänseblümchen hineinlegt. Verstehen Sie, so müssten wir, wenn wir diese ganz wichtigen Fragen behandeln, die die Christenheit durchaus bewegen soll. Zweit- und drittrangig. Das Entscheidende ist, wie wir erlöst werden von dieser argen Welt, wie wir erlöst werden von unserer Selbstsucht, von unserem Egoismus, von unserem Eingebildetsein, von unseren Ängsten. Durchflochten mit dem zentralen Evangelium. Aber jetzt haben wir noch eine Viertelstunde Zeit und gehen gleich an den Inhalt des ersten Timotheusbriefes. Inhalt, erster Timotheusbrief. Kapitel 1, die ersten drei Verse. Absender Paulus, ein Apostel des Christus Jesus. Nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes. So hat Gott befohlen, dass ich Apostel sein soll, ich Unwürdiger. Und ein Apostel des Christus Jesus, der unsere Hoffnung ist. Schön, das ist eine Formulierung, die sonst selten vorkommt, überhaupt in Pastoralbriefen, sagen manche Professoren, ob das wirklich von Paulus geschrieben ist, hier kommen Begriffe vor, die wir sonst gar nicht kennen. Ja, natürlich! Der Paulus ist auch älter geworden, der Timotheus war in einer neuen Situation. Ich schreibe nicht mehr Briefe, wie ich sie vor 20 Jahren geschrieben habe, in ganz anderen Stil, ich habe einen anderen Wortschatz. Hier ist eine neue Situation. Plötzlich der alte Paulus schreibt, Christus ist unsere Hoffnung. Das Entscheidende von Christus steht noch vor uns. Und jetzt kommt Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Überschrieben in meiner Bibel gegen die falschen Gesetzeslehrer. Ich habe überschrieben, die heilsame Lehre des Evangeliums darf nicht verdrängt werden durch den Missbrauch des Gesetzes. Geht ums Gesetz. Vers 8. Wir wissen aber, dass Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht braucht. Also es geht um die Anweisungen des Alten Testamentes. Und da waren offenbar, genau wissen wir es nicht, wir wissen ja nicht mal genau, wie das war, was Paulus schreibt, Vers 3, du weißt, ich, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog. Es muss offenbar eine Reise gewesen sein, die jenseits all dessen ist, was uns die Apostelgeschichte erzählt. Offenbar ist Paulus von seiner ersten Gefangenschaft nochmal freigekommen und konnte nochmal große Missionsreisen machen. Und da hat er gesagt, Timotheus, die brauchen dich in Ephesus, da ist gerade großes Durcheinander, pass auf, die traktieren das Alte Testament, wie wenn es ein geheimnisvolles Buch wäre. Gibt's auch heute. Ich war mal in einer Bibelfreizeitstätte. Am nächsten Morgen sollte ich meine Bibelarbeiten halten. Am Abend vorher hat ein anderer Freund und Bruder Bibelarbeit gehalten, der dauernd gesagt hat, 3. Mose 17, im Hebräischen sind hier 4.326 Zeichen da. Und wenn wir 5. Mose Kapitel 7 aufschlagen, sind es auch 4.307 Zeichen. Gott hat uns doch nicht berufen zum Silbenzählen. Aber auf solche komischen Gedanken kann man kommen. Und wenn Sie nicht Hebräisch können, können Sie gar nicht zählen, dann sind Sie ausgeschlossen. Also da waren Leute, die meinten, sie könnten die Schrift meistern. Wie sie sie genau macht, weiß ich nicht. Der verstorbene Dekan Kurt Hennig, einer der Führer der Evangelikalen in unserem württembergischen Land, hat das Jerusalemer Bibellexikon neu bearbeitet, das ja hauptsächlich von Wissenschaftlern aus dem heutigen Staat Israel bearbeitet, und er hat es für uns Evangelische neu bearbeitet. Und ich weiß noch, wie der Kurt Hennig gesagt hat, jetzt begreife ich endlich 1. Timotheus 1. Denn in dem Jerusalemer Lexikon, das für Juden geschrieben ist, wird dauernd nachgewiesen, dass der und jener Jude, der heute in einem hohen Staatsamt ist, über den Josaphat und den Arimathia und weiß der Kuckuck, wie verwandt ist mit dem ersten Tempelsklaven und Tempeltrompeter, der in 1. Chroniker 18 erwähnt ist. Dann ist doch wichtig, ob Gott mich erwählt hat. Aber verstehen Sie, offenbar gibt es bis heute in Israel Leute, die so die Bibel benutzen, das Alte Testament, dass sie irgendwo geheimnisvolle Linien aufspüren wollen. Und da sagt der Paulus, Vers 5, die Hauptsumme volle Dinge im Alten Testament, sucht da nicht nach Spuren, die gar nicht drin sind, sondern Hauptsache ist Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten. Aber davon sind einige abgeirrt und haben sich hingewandt zu unnützem Geschwätz, wollen die Schrift meistern und verstehen selber nicht, was sie sagen oder was sie so fest behaupten. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn es jemand Recht braucht, weil er weiß, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Und das Gesetz ist, Sie haben ja das bearbeitet, den schönen Arbeitsbogen haben Sie, rechter Gebrauch des Gesetzes ist eine Regel, ein Riegel, Verhinderung der groben Sünde, ein Spiegel in unserem Gewissen. Das Gesetz hilft den ungerechten, ungehorsamen, gottlosen Sündern, dass sie plötzlich merken, wo sie überhaupt stehen. Das ist ein Riegel, ist ein Zaun, dass man nicht in die Sünde bloß hinein rennt. Das Gesetz richtig gebrauchen, und dann heißt das hier, im Vers 10, und was noch anderes der heilsamen Lehre zuwider ist. All diese Sünden sind der heilsamen Lehre des Evangeliums zuwider. Offenbar muss das eine ganz furchtbare Irrlehre gewesen sein. Heißt daher im Timotheusbrief die fälschliche Erkenntnis. Jetzt sagt der Paulus, das herrliche Evangelium ist, Jesus Christus ist gekommen, in die Welt Sünder selig zu machen. Jetzt müssen wir den Abschnitt wirklich mal lesen, ab Vers 12, Kapitel 1, Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus. Christus ist der Titel, der Messias. Jesus ist der Name über alle Namen. Der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Er hat mir Treue zugetraut. Mich, der ich früher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Der Jesus hat mal gesagt, alle Sünden können dem Menschen vergeben werden, auch wenn sie reden gegen den Menschensohn. Ich habe es unwissend getan. Ich habe es nicht in der Kleidung. Weil manche Leute sagen, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Das ist, wenn man offenkundig weiß, dass Jesus der Herr ist und sich dann lossagt von ihm, ich möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Paulus hat es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber umso reicher geworden, die Gnade unseres Herrn Jesus an den Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus. Das ist gewiss wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus gekommen ist, die Welt sünderselig zu machen. Unter ihnen bin ich der Erste, aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem vorrangig alle Geduld erwiese, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Nun soll niemand mehr sagen können, ich bin zu sehr Sünder, ich bin zu lange von Jesus weg gewesen. Er kann mich nicht mehr annehmen. Ich habe geflucht. Was ich in meinem Leben gemacht habe, das hat Gott beschämt. Nein, sieh beim Paulus an, Gott hat elende, unvorstellbare Geduld selbst mit dem größten Sünder. Zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Jetzt Kapitel 2. Wir machen einen Sprung, obwohl jeder Vers wichtig wäre. Das Gebet für die Welt. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue. Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung und Anbetung. Steht es bei Ihnen in Ihren Bibelausgaben? Ich weiß gar nicht, wie Menschen da drauf kommen, dass in der Bibel steht, wir sollen Anbetung. Der Paulus sagt, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen. Ich weiß gar nicht, warum heute die Anbetung so wie, die kommt mal im Himmel. Können wir uns ein bisschen einüben. Aber jetzt ist Dank, Bitte, Fürbitte für alle Menschen und besonders für die Ministerpräsidenten, und für die Angela Merkel, oh, die braucht's doch, Herr, die hat auch bloß 1200 Gramm Gehirn. Und soll die Probleme der Welt lösen, der israelische Ministerpräsident. Tu doch mal Fürbitte für die, die beten vielleicht gar nicht selber. Unser Ministerpräsident Teufel, der konnte beten. Da konnten wir sagen, der Teufel von Württemberg betet jeden Tag, gell. Aber betet Fürbitte für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, damit wir nicht dauernd, ich habe den Zweiten Weltkrieg sehr bewusst miterlebt, da kommen sie gar nicht mehr zu viel Gottesdienst. Mein Konfirmationsgottesdienst im April 1945 hat 7 Stunden gedauert, weil immer wieder Fliegeralarm, Entbannung kam und aber wieder ein Stückchen weitergemacht. Also, ein ruhiges und stilles Leben, dass wir sonntagmorgens von 9:30 bis 11:30 da sitzen können, wissen, jetzt kommt keine Sirene und es kommt kein Telefon und ich kann ganz aufs Wort Gottes lauschen, das ist wichtig. Ein ruhiges und stilles Leben, das ist nicht betuliche Bürgerlichkeit, wie oft gesagt wird, sondern, dass wir missionieren können, dass wir nicht als Sektierer behandelt werden. Betet für die Könige und Obrigkeit, denn Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Fürbitte für das umfassende Gebet für die Welt. Und jetzt, bevor der Pause, damit sie nachher sich auch erholen können, kommt dieser Abschnitt, der vielen Leuten Kummer macht. Dass der Paulus ja schon im ersten Korintherbrief sagt, das Weib schweige in der Gemeinde. Er sagt, wie in allen anderen Gemeinden soll das Weib schweigen. Ich habe manchmal schon gesagt, wenn ich in den Himmel komme, möchte ich auch den Paulus fragen, sag mir, was war da eigentlich mit den Frauen? Warum hast du die besonders nicht geschätzt, den Dienst der Frauen, dass die schweigen sollen? Hier heißt es, die Männer sollen an allen Orten heilige Hände aufheben, die Frauen sollen sich in schicklicher Kleidung schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten, Gold, Perlen, Kostbaren, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Oder Adam hat sich auch verführen lassen, gell? Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit im Glauben, in der Liebe, in der Heiligung. Ich habe den Abschnitt überschrieben. Die Würde, die unüberbietbare Würde und Aufgabe der Frau. All die Akten, die ich bearbeitet habe, die vielen Sitzungen, die ich gemacht habe, sind schon heute vergessen. Ich war 10 Jahre im Jugendwerk Leiter und als ich aufgehört habe, hat der Verwaltungsdirektor Robert Seiler gesagt, lass einen Lastwagen kommen und werfen all deine Leitsordner in Vorbereitung zu Landesposaunentagen und Jungmännertagen, schmeiß mal zum Altpapier. Da habe ich gesehen, was 10 Jahre Arbeit wert war. Alles weg damit. Aber was meine Frau an den 4 Kindern getan hat, dass sie in Liebe und Weisheit zum Herrn Jesus hingeführt hat. Das bleibt. Es geht jetzt schon weiter bei den Enkeln. Und was die Eidlinger Schwestern ohne eigene Kinder an einer Generation von jungen Leuten hier in Württemberg tun und über Württemberg hinaus. Eine Würde. Wir Männer mit unseren Akten, da können wir einpacken. Sehen Sie, das meint eigentlich der Paulus. Mensch, ihr Frauen, giert doch nicht danach, all das auch zu machen, was die Männer so nutzlos machen. Ihr habt eine ganz wunderbare Aufgabe. In meinem Leben sind Frauen Kinderkirchhelferinnen, Patentanten, Großmütter, die entscheidenden Figuren gewesen. Da kommen lang keine Männer, bis was die Frauen gemacht haben. Frauenaufgabe ist nicht diskutieren. Lass doch die Männer schwätzen, gell? Das meint der Paulus im Grunde. Das lese ich heraus. Und wenn er sagt, ich gestatte nicht, dass sie lehre, bin ich davon überzeugt, dahinter steht auch die Sorge des Paulus, ich möchte doch die Juden zuerst gewinnen, das Volk Israel. Und bis heute ist so, in Israel, aber auch bei vielen afrikanischen, asiatischen Völkern, dass die Männer weggehen, wenn Frauen sprechen. Die Frauen sollen im Kral unter sich bleiben. Aber Öffentlichkeitsaufgaben haben bloß die Männer. Eine weibliche Missionarin in Israel kann zu Frauen und Kindern reden, aber wird nie Männer gewinnen. Und Paulus war es wichtig, dass nicht die Gemeinden plötzlich anfangen und sagen, die Frau hat auch Begabung. Natürlich hat sie Begabung. Aber ich möchte doch nicht die Männer abstoßen. Ich bin fest überzeugt, dass das bei Paulus dahinter steht. Und vielleicht muss ich ihn im Himmel gar nicht mehr fragen. Er wird sagen, du weißt doch sowieso schon, was ist. Also, aber hier, bitte die Männer sollen beten, das sollen wir heute rauslesen. Was ist denn los? 3/4 der Besucher in Gottesdiensten und Bibelstunden sind Frauen. Und 1/4 höchstens Männer in der Vollzugsanstalt Heimsheim, ein paar Kilometer von hier, gerade umgekehrt. In Hauptsache Männer. Es gibt ganz wenig Vollzugsanstalten für Frauen. Wir Männer müssen wieder die Hände aufheben zu Gott und beten lernen. Umgang mit der Schrift, Lehre in der Schrift. Hier machen wir Pause. Und nachher kommt das Bischofs- und Diakonenamt, Kapitel 3. Aber vorher singen. Also, mich reißt natürlich immer wieder mit, diese großartigen biblischen, apostolischen Worte. Deshalb entschuldige Sie, wenn ich ohne Punkt und Komma rede, aber Sie sollen ja mindestens Gelegenheit haben, Rückfragen zu stellen, wo es Ihnen zu schnell ging, zu holter die Polter, wo Sie gerne nachgefragt hätten. Das über die Rolle der Frau in der Gemeinde diskutieren wir nicht, das behalten wir uns vor für eine extra Freizeit. Sie sind wunschlos glücklich, sonst melden Sie sich einfach, wir sind ja so unter uns. Also Kapitel 3 von den Bischöfen und Diakonen. Als im Jahr 89 Bischof Theosorg plötzlich in einer Sitzung des Landeskirchenausschusses gesagt hat, wir als Oberkirchenrat schlagen vor, dass die Prälatur Ulm von Rolf Schäffbuch übernommen wird. Da habe ich geschwind gestutzt und alle möglichen Gründe vorgebracht und ich würde gerne in Schorndorf bleiben. Aber dann schließlich habe ich doch zugesagt. Auch ein bisschen geehrt und Ulm hat mich gereizt, da war ich vielfach schon vorher im Dienst gewesen. Und dann hat mich sehr getroffen, dass ich einmal dann bald danach das gelesen habe, was der Apostel Paulus von den Aufsehern, von den Episkopal, von den Bischöfen und so ein Prälat, ein Regionalbischof ist ja so einer. Dass es gewiss war, wenn jemand ein Bischofsamt begehrt, Kapitel 3, Vers 1, der begehrt eine hohe Aufgabe. Ein Bischof aber soll untadelig sein. Das war bei mir nicht der Fall. Mann einer einzigen Frau, das hat so einigermaßen gestimmt. Nüchtern, weiß nicht, maßvoll, würdig. Einmal hat ein Amerikaner, mit dem ich auf Freizeitlager war, geschrieben, Rolf Schäffbuch, geht rüde, rude mit den jungen Leuten um, würdig, gastfrei, geschickt im Lehren, das müssen Sie beurteilen, kein Säufer, nicht gewalttätig, sondern gütig, nicht streitsüchtig, wenn ich da meine Kolleginnen und Kollegen in den Synoden gefragt hätte, die hätten gesagt, der streitet aus jedem anders, aus vollen Rohren, nicht geldgierig. Ich bin froh über jede Mark, wo mein Konto höher ist. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. Das hat mich getroffen. Bin ich denn überhaupt fähig, nach den Maßstäben Gottes ein Leitungsamt zu haben? Ich verstehe, warum der Apostel Paulus so harte Kriterien, Maßstäbe aufgestellt hat. Auch Vers 6, es soll kein Neugetaufter sein, kein Neuling, hat es früher geheißen, im Glauben, damit er sich nicht aufblase und im Urteil des Teufels verfalle. Er muss aber auch einen guten Ruf haben bei denen, die draußen sind. Wir sagen heute die Außenstehenden. Damit er nicht geschmäht werde und sich nicht fange in der Schlinge des Teufels. Es geht ums Evangelium. Dass nicht die, die Repräsentanten sind für die Sache des Evangeliums, durch ihren eigenen Lebenswandel das Evangelium unglaubwürdig machen. Und genau geht's das Gleiche darum bei dem, was Apostel Paulus von Diakonen schreibt. Früher hat man in Württemberg die zweiten Pfarrer an einer Stadtkirche, der Dekan war der erste Pfarrer, die zweiten Pfarrer, das waren die Diakonos. Hat bis ins 19. Jahrhundert hinein den Titel beibehalten, sind Diakone. Sind nicht die heutigen Sozialarbeiter gemeint, sondern die einem Bischof beistehen in der pastoralen Aufgabe. Sie müssen bestimmte Qualifikationen haben. Vers 9, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen behalten. Also Qualifikationen, die Würde, die notwendigen Qualifikationen für Gemeindeleiter, für die Bischöfe und ihre Helfer. Denn, jetzt kommt das, was wir vorher gehört haben, das Geheimnis des Glaubens. Vers 14, dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu kommen. Es muss also eine Zeit sein, wo der Paulus wieder freigekommen war aus dem Gefängnis und hoffte, bald dem Timotheus unter vier Augen begegnen zu können. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ein Pfeiler und eine Grundfest der Wahrheit und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Gerade eben in der Pause hat Schwester Barbara Zinnkraf mir nochmal gesagt, wie faszinierend das ist, in Pastoralbriefen, dass Paulus immer wieder zurückgreift auf gemeinsames Glaubensgut der Christenheit, auf zentrale Wahrheiten, die meist so eingeleitet werden, das ist gut und würdig, das ist bekannt zu machen, das ist heilsam, groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Sie gehen immer auf Jesus zurück. Er hat uns die Wahrheit erschlossen, offenbar gemacht, den Vorhang zurückgezogen, dass wir plötzlich Erkenntnis der Wahrheit haben können. Mensch, dieser Jesus hält ja die größten Gegensätze zusammen. Er, der ohne Sünde ist, hat sich die Sünde aufladen lassen. Er, der mit seinem Wort die Welt erhält, ließ sich im Tod zerbrechen. Er, der die Könige, die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbäche, lässt sich von einem Pilatus verurteilen. Größten Gegensätze in Jesus zusammengehalten. Geoffenbart im Fleisch, gerechter im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen die Herrlichkeit. Das sagt der Paulus, erinnert an zentrale Wahrheiten. Und jetzt sagt er, geht sogar sozusagen wieder herunter von der Herrlichkeit der offenbarten Wahrheit und sagt, aber jetzt hast du ja, Timotheus, ein Problem. In deiner Ephesus-Gemeinde. Ich habe dich gebeten, dass du in Ephesus bleibst. Wenn Sie in der Apostelgeschichte nochmal in aller Ruhe lesen, merken Sie, wie der Apostel Paulus an Ephesus hing. Als er sich von der Gemeinde in Ephesus verabschiedet hatte, hat er gesagt, ihr wisst, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht Apostelgeschichte 20, einen jeden von euch unter Tränen ermahnt habe. 3 Jahre lang einen jeden von euch Tag und Nacht unter Tränen. Wir hingen an der Gemeinde. Und ich weiß, dass, wenn ich weggehe, aus eurer Gemeinde selber Leute aufstehen werden, die falsche Lehre verkündigen. Sie werden einbrechen wie reißende Wölfe in die Herde. Apostelgeschichte 20. Und jetzt sagt Paulus dem Timotheus im Blick auf die Gemeinde in Ephesus, der Geist sagt deutlich, dem Apostel Paulus war es durch den Heiligen Geist erschlossen. Ich weiß, dass wie reißende Wölfe die Irrlehrer einbrechen werden. Der Heilige Geist hat dem Paulus das wichtig gemacht, was Jesus schon vorausgesagt hat. Sie haben es ja miteinander in Markus 13 gelesen, dass Jesus gesagt hat, das Ende ist noch nicht so bald da. Keine Angst vor Erdbeben, Kriegen, Hungersnöten, Keine Angst, kommt noch schlimmer. Das Allerschlimmste wird die Verführung sein. Dass Menschen kommen werden, die euch vom Glauben abziehen wollen. An das möchte Paulus erinnern. Kapitel 4, Vers 1. Der Geist sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten einige vom Glauben abfallen werden. Das ist sogar das Stichwort, das Jesus in Markus 13, Matthäus 24 benutzt. Und verführerische Geistern und Lehren, teuflischen Lehren anhängen. Was machen die? Vers 7, sie gebieten nicht zu heiraten, Speisen zu meiden, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung empfangen werden von den Gläubigen und denen, die die Wahrheit erkennen. Vers 7, die ungeistlichen Altweiberfabeln weise zurück, übe dich in der Frömmigkeit. Vers 10, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, dass wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben. Welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen? Dies gebiete und lehre. Mensch, halte dich nicht an Nebensächlichkeiten auf, wie man sich als wahrer Christ anziehen muss, was man essen muss, was man meiden muss, was man nicht darf. Ich verstehe, wenn unsere Geschwister aus Russland, die durch Jahrzehnte hindurch abgeschlossen waren, die durch den Staatsrundfunk die falschen Parolen mitbekommen haben, heute sagen, der Pastor hat eine Satellitenschüssel auf dem Dach, der kann nicht gläubig sein. Ja, so haben sie es erlebt, dass man sich bloß durchbringen kann, wenn man nicht ins Fernsehen hineinsieht. Aber gebiete und lehre, dass Jesus der Heiland ist. Ich habe auch keine Satellitenschüssel. Aber nicht, weil einer gesagt hat, dass wenn du ein wahrer Christ bist und der Chef bucht, dem kann man nicht glauben, so weil 3 Jahre lang konnten wir in einer Inbetriebswohnung gar kein Fernsehen empfangen und haben plötzlich gemerkt, wie viel Zeit wir vertun, die wir besser verwenden können für gute Literatur, für die Beschäftigung des menschlichen Geistes. Wir machen uns doch vor, ich sehe bloß abends kurz, ob ich dem Hane guten Tag sagen kann. Und dann noch ein bisschen weiter, bis um 23:30. Weil ich den Ausknopf so schlecht finde in meinem Fernsehgerät. Wir vertun endlos viel der herrlichen Zeit von unserem Gott und beschäftigen unseren Geist mit dem Einheitsbrei, der sich über die deutsche Landschaft ergießt. Macht doch unser Denken kaputt. Also nicht, weil andere Christen sagen, das tut man nicht, das darf man nicht. Mir ist der Heiland Jesus Christus wichtig. Das möchte ich gebieten und lehren. Hoffentlich nehmen Sie das jetzt nicht mit. Wir müssen Fernseher abschalten. Sonst Sie müssen den Heiland ernst nehmen. Den Heiland Jesus. Ich weiß doch viel zu wenig. Ich bin jetzt 75 Menschen und begreife erst Anfänge, was wir am Heiland Jesus Christus haben. Das ist Nütze. Alles andere kann mit Danksagung empfangen werden, wer die Tagesschau gern sieht, gern ein Fußballspiel ansieht, kann auch dafür danken. Aber nehmt das Entscheidende, wer vom Glauben abfallen ist, dass andere Dinge für wesentlicher ausgegeben werden. So hat Jesus schon Markus 13 gesagt, sie werden sagen, Christus ist hier. Wir bringen doch Christus. Kick-off ist wichtig. Da bezeugt, bei uns in Korntal haben wir Kick-off gemacht, die hunderte von jungen Leuten den Fußball anguckt und wenn die ERF-Sendung in der Pause kommt, sind sie weggegangen. Also, wir sollten uns klar sein, dass wir nicht mit Christentum etwas garnieren sollten, was da nicht garniert gehört. Vers 12. Wichtig, damit wir begreifen, wer der Timotheus ist, niemand verachte dich wegen deiner Jugend. Also es muss noch ein verhältnismäßig junger Mann gewesen sein, was immer auch jung bedeuten mag. Bis man 30 ist, hat man nichts zu melden. Wenn man älter als 30 ist, sagen die jungen Leute, ist ein alter Knochen, dem kannst du ja doch sowieso nicht zuhören. Also in Israel war es so, erst ab 40 ist, wie in Württemberg, ab 40 hat man einigermaßen zugetraut, dass man ein bisschen verständig ist. Wir sagen in Württemberg, mit 40 wird man gescheit. Manchmal. Und so war es in Israel, muss wahrscheinlich unter 40 gewesen sein. Niemand soll sagen, was will denn der, der ist noch so jung, der muss doch zuerst sich den Wind um die Ohren blasen lassen, bevor er uns was sagen kann. Sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und dann kommen all die Mahnungen, fahre weiter fort im Lesen, im Glauben. Habe Acht, Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Und jetzt würde ich am liebsten jeden einzelnen Vers, der jetzt kommt, mit Ihnen lesen, aber dazu haben wir gar nicht Zeit. Nehmen Sie bloß mal Kapitel 5, Vers 1, einen Älteren fahre nicht an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder, die älteren Frauen wie Mütter, die jüngeren wie Schwestern, mit allem Anstand. In einem etwas lang geratenen Satz, Umgang mit verschiedenen Altersstufen. Im Lausanner Komitee für Weltevangelisation suchten wir einen neuen internationalen Direktor und ein Seekers Committee wurde zusammengerufen in Amerika. Ich durfte Europa vertreten und neben mir saß im Komitee Ajit Fernando aus Sri Lanka, aus Ceylon. Und es stellte sich ein erfahrener chinesischer Leiter vor, den wir befragt haben nach seinen Erfahrungen, nach seiner Gesundheit. Und zwei Stunden lang hat neben mir Ajit Fernando geschwiegen, beharrlich geschwiegen. Und als der Kandidat draußen war, hat Dr. Layton fortgesagt, Ajit, warum hast du gar nichts gefragt? Da hat er gesagt, das gibt's in unserer Kultur nicht, dass ich als Jüngerer einen Älteren kritisch befrage. Der ist für mich ein Vater. Eine Würde des Älteren. Einen Älteren fahre nicht an, sondern behandle ihn wie einen Vater. Das war bei Paulus nicht kulturell, sondern was Gott an dem schon getan hat, die Wege, die er ihm geführt hat, du kannst nicht so schnell kritisieren. Also in jedem kleinen Satz, den der Paulus hier dem Timotheus schreibt, ist Wichtiges drin. Der ganze Abschnitt über die Witwen kann wahrscheinlich nur verstanden werden, dass das eine Urform der Diakonissen war. Alleinstehende Frauen, die von der Gemeinde eine Aufgabe bekommen haben in der Gemeinde. So hat es der Gründer von Korntal, wo ich jetzt wohnen darf, auch gehalten. Witwen waren im Altertum rechtlos. Die Kinder haben schnell das Erbe unter sich verteilt und die Witwe stand da ohne Versorgung. Da hat der Gottlieb Wilhelm Hoffmann ein Witwenhaus gebaut. Kleine Apartments, schon um 1830, wo die eine Bleibe hatten. Und hat ihnen eine Aufgabe gegeben, sozusagen als Gemeindedienst in der Gemeinde kommt. Und das ist mir immer ein hilfreiches Beispiel. So war sicher das, was der Apostel Paulus meint, die Witwen in der Gemeinde. Die werden von der Gemeinde versorgt. Lass keine Witwe erwählt werden. Manche Leute sagen, was heißt das? Witwe wird man, wenn der Mann stirbt. Nein, die bekommt eine Aufgabe in der Gemeinde, damit sie nicht rechtlos, nicht bloß Schrott am Wege der Gemeinde ist, sondern die hat eine Funktion in der Gemeinde. All das, was hier über die Witwen steht, können Sie lesen. Und dann die Vorsteher der Gemeinde gegen einen, Vers 19, gegen einen Ältesten, gegen einen Gemeindevorsteher, nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. War mir immer wichtig, im Dekanatsbezirk Schorndorf, in den 14 Jahren, in denen ich dort war, da kommt immer wieder über Pfarrer Klagen. Und später als Prälat war das mein tägliches Brot. Dass in der Gemeinde gesagt wird, der schafft doch nichts, der macht keine Besuche, der versteht es nicht mit der Jugend, der hat zu Hause Krach und seine Frau macht in der Gemeinde nicht mit. Da habe ich gesagt, mindestens zwei Leute müssen miteinander einmal die Klage vorbringen. Und sehr oft war es so, denkt noch an eine Gemeinde, wo die Mehrheit im Presbyterium, im Kirchengemeinderat gesagt hat, unser Pfarrer muss weg, der taugt nichts. Ja, warum nicht? Die einen haben gesagt, er macht zu wenig Hausbesuche, die anderen haben gesagt, die Frau macht in der Gemeinde nicht mit. Der Dritte hat gesagt, er versteht es nicht mit der Jugend. Da habe ich gesagt, jetzt stimmen wir mal einzeln ab. Wer ist der Meinung, dass er zu wenig Hausbesuche macht? Haben sich zwei gemeldet. Ja, und die anderen, das ist ganz gut, was er macht. Gut, jetzt kommt das Nächste. Mit der Jugend, wer versteht, der Jugendkirchengemeinde hat einer gestrickt. Es muss dann schon Mehrheiten sein, es muss überzeugend sein, nicht Einzelstimmen, die sich dann summieren in der gemeinsamen Ablehnung. Viel Weisheit des Apostels in jeder einzelnen Anweisung, die er hier gesagt hat. Die Hände lege niemand zu bald auf, Vers 22. Den Segen kann man nicht verteilen mit vollen Händen. Pass mal auf. Auch wenn wir sagen, Jakobus 5, dass wir mit den Kranken die Hände auflegen sollen und sie salben sollen, da heißt es vorher, es bekenne einer dem anderen die Sünden. Bekennt einander die Sünden. Nicht der Kranke muss sagen, das ist in meinem Leben falsch gelaufen, sondern auch die, die kommen und Hand auflegen sollen, sagen, in meinem Leben ist auch was falsch gelaufen. Nicht zu schnell die Hand auflegen. Der Herr ist mit dir und segnet dich. Warte mal, vielleicht wird einiges bereinigt in dem Leben. Also eine Fülle von Anweisungen bis hin zu den Sklaven. Alle, die als Sklaven, Kapitel 6, Vers 1, unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehren wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Dann fühle ich unerhört, dass der Paulus sagt, wer Sklave ist, soll Sklave bleiben. Der Paulus müsste doch raten, wenn ihr eine Gelegenheit habt, durchzugehen, haut ab so schnell, ihr könnt, Sklaverei ist ein Unding. Aber mit diesen beiden Versen hat Apostel Paulus die Sklaverei, die im Mittelmeerraum üblich war, unterwandert durch die christlichen Sklaven, ist peu à peu, stückweise, die Sklaverei zerbröselt. Nicht durch Sklavenaufstände, sondern dass die Sklaven plötzlich ihren Dienst anders getan haben. Und plötzlich man gemerkt hat, das sind nicht bloß Dienstboten, das sind nicht bloß untergeordnete Menschen, sondern sind Menschen aller Ehre wert. Von unten heraus die Sklaverei verändert. Dies alles. Vers 3, dies gibt Lehre und ermahne dazu, wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei meinen heilsamen Anweisungen. Der ist aufgeblasen und weiß nichts. Nein, wie heißt es bei Ihnen? Wer nicht bleibt bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus, hinter dem, was Paulus als zentrale Wahrheit uns weitergibt, stehen Worte des Herrn Jesus. Kolosserbrief heißt es, lass das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen. Das Wort des Herrn Jesus müssen wir uns einprägen. Und dann Vers 12 im Kapitel 6, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das Bekenntnis, gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wunderbar. Ich würde fast jetzt am liebsten 13 bis 16 lesen, aber dann kommt Paulus plötzlich nochmal und sagt, jetzt eins muss ich noch nachschieben. den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns reichlich alles darreicht. Vorher hat der Paulus schon gesagt, in Vers 10, Geldgier ist eine Wurzel alles Übels, aber das betont er nochmal. Und wir sollten es hören, wir leben im Augenblick noch, trotz der Schulden der Bundesrepublik, in einer Zeit, die es nie vor uns eine Generation gegeben hat. Mit so guter, wertvoller Kleidung, mit gut beheizten Häusern, mit wunderbaren Häusern für uns selber und für die Gemeinde, mit einem Angebot an Kirchenmusik und Essen bei Edeka und Aldi und Nanz und wo wir es kaufen wollen, und Krankenhäusern und Schulsystemen, wenn ein Enkel dreimal durchgefallen ist, gibt es nochmal 10 Möglichkeiten, dass er übers Berufskolleg doch noch weiterkommt. Wir haben einen unvorstellbar, wir sind so reich wie kein Volk in unserem Land, vielleicht der Amerikaner noch nicht. Und der Herr Jesus hat gesagt, es werden schwer die Reichen ins Reich Gottes kommen. Hier geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, das größte denkbare Tier durch die kleinst denkbare Öffnung, eher als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das nimmt der Paulus auf. Dass er sagt, Leute, passt mal auf, Reichtum, ihr dürft euer Herz nicht dran hängen, sondern hofft auf Gott. Und hängt nicht so sehr dran, und wenn morgen eine Währungsreform kommt und unser Geld bloß noch ein Drittel wert ist, dann sagt Halleluja, jetzt bin ich frei vom Geld. Der Vater Eisler, der Vater von Konrad Eisler, bei der Beerdigung hat der Pfarrer gesagt, der Oberamtsrichter Albrecht Eisler hatte als Christ eine vorbildliche Verachtung für das Geld. Los vom Geld. Gell? Wir Württemberger können ja so schlecht schwimmen, wir Schwaben. Weil wir schlecht so machen können, wir machen immer so. Gell? Also, deshalb gebietet den Reichen. Jetzt kommt der zweite Brief des Apostels Paulus. Das Vermächtnis des leidenden Paulus am Ende seines Lebens. Ich habe beim Arbeitsbogen 2. Timotheusbrief geschrieben, das letzte Vermächtnis des leidenden Apostels, vergleiche 2. Timotheus 1, Vers 8. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin. Bin ich Gefangener Römer? Ich möchte Jesus nachfolgen, das Kreuz nachtragen. Ich bin Gefangener mit Christus. Und noch eindrücklicher, Kapitel 4, die Verse 6 bis 18. Kapitel 4, 6 bis 18. Denn ich werde schon geopfert. Die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort in Zukunft liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit. An meinem Leben ist Gerechtigkeit noch nicht abzulesen. Da gibt's viele Menschen, die sagen, der will Christ sein. Die Krone der Gerechtigkeit kommt erst, dass ich überkleidet werde in meiner Armseligkeit und Gerechtigkeit. Die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Tolle Bezeichnung für Christen. Wir haben ihn lieb, der kommen wird. Wir sind gespannt darauf, wenn er kommen wird als der Herr und mich zu sich rufen. Beeile dich, dass du bald zu mir kommst, denn Demas hat mich verlassen, diese Welt lieb gewonnen, ist nach Thessalonik gezogen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich nach Ephesus gesandt, den Mantel, den ich in Troas ließ, bei Carpus bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, besonders die Pergamente, Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Jetzt wichtig. Nach all diesen Einzelinformationen, was steckt da alles dahinter? Der Alexander, der Schmied, hat uns widerstrebt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde. Alle Heiden, sie hörten, auch die, die beim Verhandlung offenbar dabei waren. Und so wurde ich erlöst aus dem Rachen der Löwen, des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus am Ende des Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben gehalten. Ich bin bloß noch gespannt auf Jesus. Du, Timotheus, kämpfe du auch den guten Kampf. Lass dich nicht rausbringen. Auch nicht durch die Irrlehrer. Also eine ganz besondere Situation, in die der zweite Timotheusbrief hineingeschrieben und aus der Timotheusbrief geschrieben ist. Wir blättern nochmal zurück, Kapitel 1, nach dem Absender und Gruß bis Vers. Absender und Gruß bis Vers 5. Das heißt, ich erinnere mich an den ungefärbten Glauben in dir, Timotheus, der zuvor schon gewohnt hat, in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss auch in dir. Und dann vor allem Zusammenfassung von dem kommenden Vers, Verse 6 bis 12. Der Schluss von Vers 12. Er, Jesus, kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis zu jenem Tag. Nicht ich bin der große Verkündiger des Evangeliums. Ich hab's begriffen. Bei mir, ich hab's in meinem Geist, in meinem Leben zur Wirklichkeit gebracht. Ich war ein Vorbild. Nein, Jesus kann mir bewahren. Liebe Schwestern und Brüder, das Einzige, was uns hält, wenn die Anfechtung kommt, wenn uns mal bewusst wird, wie viel im Leben falsch gelaufen ist, an wie vielem ich schuldig wurde, habe ich den vielen Kindern im Religionsunterricht, den vielen mir anvertrauten Konfirmanden, den Gemeinden, habe ich ihnen das Evangelium gesagt oder habe ich insgeheim gedacht, ich möchte so predigen, ich möchte so Besuche machen, dass sie sagen, wir haben einen guten Pfarrer und es ist schön, wie der macht und fröhlich. Wenn ihnen alles zerbröselt, was ihnen wichtig war, dann soll sie so ein Vers sagen, ich bin gewiss, er kann mir bewahren, das Erbe bei Gott, das mir anvertraut ist, bis zu jedem Tag. Großes Zutrauen zu Jesus. Kapitel 2. Ab Vers 1, überschrieben von mir, leide mit als ein guter Streiter des Christus Jesus. In Vers 3 steht das. Leide mit als ein guter Streiter des Christus Jesus. Wer in Krieg zieht, verwickelt sich nicht in die Geschäfte des täglichen Lebens, damit er gefalle dem, der ihn angeworben hat. Und wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe den Recht. Mensch, wenn einer im Kampf steht, sagt er nicht, Herr Oberleutnant, wann kriege ich endlich meinen Sold? Oder ist auch die Feldküche in der Nähe, ich habe Hunger. Sondern da sagt der Oberleutnant, schauen Sie, dass Sie am Feind bleiben und dass Sie den nicht einbrechen. So sagt der Paulus in kriegerischer, militärischer Sprache. Wenn jemand auch kämpft, dann muss er richtig kämpfen. Und nicht an andere Dinge, die denken, ob er gut durchkommt, ob er Gehalt bekommt. Mich hat es immer aufgeregt, wenn Pfarrer gesagt haben, wir haben so wenig Zeit für unsere Familie, wir sollten mindestens 3 Abende der Woche frei haben für die Familie. Ich dachte, Mensch, wenn jemand kämpft, dann soll er recht kämpfen. Und zum Streiter Christi gehört das Leiden bei ehrenamtlichen Mitarbeitern auch, damit ich Opfer bringe und nicht sagen, ha, wie schlimm ist das, ist ein Vorrecht, dass wir gebraucht werden von Jesus. Leide mit als ein guter Streiter Christi. Dann kommt noch einmal die Warnung vor unnützem Streit, Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Der unnütze Streit, Vers 14, daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie sich nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Für sie ist es eine Sache der Vergangenheit, für mich ein Begriff, der mein Leben geprägt hat, die Bultmannsche Theologie, als gesagt wurde, all die Wunder im Neuen Testament sind nur Mythen, die Symbolkraft haben, aber sind nicht richtig so passiert. Und da hat mal in Ulm ein Professor einen Vortrag gehalten über diese Bultmannsche Theologie und wie das eigentlich gemeint ist mit dem Neuen Testament. Und da ist ein Prokurist von der Pflugfabrik Eberhard aufgestanden und hat so einen festen Gemeindehausstuhl genommen und gegen die Wand geschleudert. Alles ist auf. Was ist jetzt los? Dass der Stuhl auseinandergekracht ist und hat in den Saal hineingeschrieben, Sie sollen uns doch den Glauben lassen und nicht um solche Worte streiten. Das hat Paulus gemeint. Lass dich doch gar nicht in diese Riebele-Rabele-Gefechte ein. So, es geht darum, dass Leute im Glauben gefestigt werden. Warnung vor unnützem Streit. Damals, Vers 16, halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Muss damals eine Irrlehre gewesen sein, dass sie gesagt haben, wir sind ja schon im neuen Leben. Der Tod kann uns nichts anhaben. In Gummeringen hatten wir einen lieben Bruder, einen Jugendreferenten, der diese Lehre vertreten hat. Ich bin schon im neuen Leben. Jesus hat mir den Tod überwunden. Alles hinter mir. Und als er an schwerem Krebs gestorben war, haben ihn seine Angehörigen 8 Tage noch in der Wohnung liegen lassen, weil sie gesagt haben, es kann ja gar nicht sein, dass er tot ist. Er wird jetzt auferstehen. Bis der Geruch so durchdringend war, dass die Leichenbestatter gesagt haben, es wird der Sarg zugemacht, dann wird beerdigt. Die furchtbare Irrlehre hat es zu allen Zeiten gegeben, schon vor 2000 Jahren. Dass jemand das Evangelium missbraucht hat und nicht mehr gesehen hat, ich gehöre jetzt Jesus, ich gehöre auch im Sterben ihm und warte mit allen, die seine Erscheinung lieb haben, bis Jesus einmal mich ganz zu sich rufen wird. Streite nicht zu viel mit denen. Paulus hat mal gesagt, einen ketzerischen Menschen ermahne ein- oder zweimal und wenn er dann nicht hören will, dann lass es bleiben. Das hat keinen Wert. Kapitel 3, Vers 1, womit in den letzten Zeiten zu rechnen ist. Im Grund genommen sagt Paulus nichts anderes, als was Sie im Markus-Evangelium, in Markus 13 gelesen haben, dass Jesus sagt, schlimmer als Hunger, Kriege, Seuchen wird sein, dass Menschen sagen, hier ist Christus, da ist Christus, da ist das Leben, da kommen Tausende zusammen und hier, da, gibt's Heilungen. Und da kommen 2000 Rollstuhlfahrer, die plötzlich laufen können. Hurra, hurra! In letzter Zeit kommt der Abfall. Glaubt nicht, geht noch nicht mal hin. Da sagt der Paulus, das sollst du wissen, in den letzten Tagen kommen schlimme Zeiten. Die Menschen werden viel von sich halten. Geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos. Was für ein Katalog. Gell? Paulus zählt es anschaulich auf, wie das sein wird in, wir sind ja in der letzten Zeit. Seitdem der Herr Jesus beim Vater im Himmel ist, kann als nächstes Datum der Heilsgeschichte bloß noch, dass Jesus wiederkommt. Für Israel waren noch einige Daten, da muss noch der Messias kommen, der Messias die Erlösung bringen. Wir sind sozusagen im letzten Abschnitt. Jetzt warten wir bloß noch darauf, dass Jesus kommt. Tag und Stunde wissen wir nicht. Aber in letzten Zeiten wird der Teufel noch mal losgelassen sein und wird versuchen, auch von der Gemeinde Menschen abspenstig zu machen. Womit in letzten Zeiten zu rechnen ist, Kapitel 3, 14 bis 17, wir haben es vorher schon angedeutet. Verlass dich auf die von Gott durchhauchte Heilige Schrift. Und wir können eher noch sagen, wir haben auch jetzt noch nicht nur das Alte Testament, die Schrift, sondern wir haben das Neue Testament. Nimm die Bibel als Grundlage, sie kann Gott durchhauchen, wie eine Membrane benutzen. Beim Telefon ist eine Membrane, die in Schwingungen kommt, ganz einfach. Und wir hören so exakt eine Stimme, dass wenn ich meine Cousine in Kanada anrufe, sagen kann, hast du es heute im Hals oder ein bisschen Schnupfen? Ich höre das durch. Und so kann Gott das Wort des Paulus benutzen, dass er mir Worte zuteilt, dass sie für mich gesprochen sind. Dass die Schrift in Schwingungen gerät, ist Nütze zur Lehre, dass wir Zusammenhänge aufgeben, zur Zurechtweisung, wo es bei mir nicht stimmt, dass die Schrift bei mir kratzen darf, den Firnis abkratzen darf, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt Kapitel 4, 1 bis 5, treu bis zum Ende bleiben. Ich möchte es mit Ihnen lesen, so ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich ermahne dich bei seiner Erscheinung, bei seinem Reich, predige das Wort, stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Es gibt heute eine Auffassung, ich hatte einen begabten Studienfreund, der hat gesagt, Evangelium heißt doch eigentlich die frohe Botschaft. Wir könnten doch in der Bibel alles weglassen, wo unser Gewissen unruhig wird, was uns nicht so schmeckt, was uns nicht so fröhlich sein lässt, was ein bisschen ernst ist, alles weglassen, das ist fröhlich. Gott hat uns lieb, er ist bei dir, er ist dir gnädig. Nein, predige zur Zeit, lehre, ermahne, drohe. Es geht darum, ihr dürft die Ewigkeit nicht verpassen. Der Arzt, der zu mir sagt, oh, Herr Schäfbuch, mit Ihnen ist alles gut, es wird alles recht, das bügelt sich alles hin. Ein schlechter Arzt. Ein guter Arzt sagt, also jetzt wird man mulmig bei Ihnen, also das gefällt mir nicht, da müssen wir was unternehmen. Bin ich froh, dass einer mich so erkennt in den Gefahrenstellen. Und so ist die Predigt des Evangeliums. Predige, auch wenn es den Menschen nicht behagt, wenn es ihnen nicht schmeckt, drohe, ermahne in aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden sich von der Wahrheit abwenden und sich zu Fabeln kehren. Großartig. Vermächtnis des Paulus, der den guten Kampf gekämpft hat. Jetzt erwarte ich bloß noch den Jesus, der erscheint, zusammen mit allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ich möchte Ihnen Lust machen zu den beiden Timotheusbriefen, die oft von den Theologen ein bisschen abgewertet werden, aber kostbar. In den Einzelanweisungen und wie immer wieder das Evangelium durchschlägt. Man kann einen Geschmack bekommen, ein Gespür für das, was Evangelium ist, was Glaube ist, was Wahrheit ist. Und jetzt steht noch der Titusbrief daneben. Der ist wesentlich kürzer als Timotheus. Von Titus wissen wir gar nicht viel, als dass Paulus sagt, Kapitel 5, deswegen ließ ich dich in Kreta, Kapitel 1, Vers 5, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe. Und jetzt kommen ganz ähnliche Anweisungen, wie wir sie aus dem Timotheusbrief kennen, kommen Warnungen vor der Irrlehre, wie wir sie kennen, wie er mit alten Leuten umgehen soll, mit den jungen Frauen, mit den Sklaven. Und dann kommt als Zentralpunkt wieder die Wahrheit, Kapitel 2, Vers 11. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Der Himmel hat sich aufgetan. Was Gnade ist, ist nicht bloß, dass Gott mir bei der Krankheit hilft und da mir hilft, meinen verlorenen Schlüssel wiederzufinden. Das ist alles Liebe Gottes. Aber was wirklich Gnade ist, deutlich geworden, als Gott unserer Welt den Erlöser gegeben hat, den Heiligen. Sie nimmt uns in Zucht. Gehört auch dazu, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen, den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands Jesus Christus. Und jetzt kommt was, wo ich Sie frage, kommt es Ihnen bekannt vor? Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Da sind wir im Galaterbrief gestoßen, Galater 1, gleich am Anfang. Sind wir im Philipperbrief gestoßen, er hat sich selbst für uns gegeben, er hat sich selbst erniedrigt. Wir sind im Timotheusbrief darauf gestoßen, 1. Timotheus 2, hat sich selbst gegeben zur Erlösung. Das ist Evangelium. Jesus hat in unvorstellbarer Liebe mit uns, nicht bloß, weil Gott das befohlen hat, geh hin in die Welt zu, er hat sich selbst in ganz großem Erbarmen für uns gegeben, damit es für Sie und für mich Erlösung gibt von dieser Welt, von dieser Vergänglichkeit, von der Sünde. Und von daher verstehen Sie, dass der Paulus auch im Titus schreibt, halt dich nicht auf mit Irrlehren. Das muss das Zentrum sein, das du auch in Kreta ausrichten musst. Wunderbare Briefe. Die Botschaft des Apostels Paulus, wie wir sie aus dem Römerbrief kennen, aus dem Galaterbrief, nun plötzlich in eine neue Situation hinein übersetzt mit neuen Begriffen. Offenbar sind damals auch neue Begriffe umgegangen, also am Schluss vom zweiten oder im ersten Timotheusbrief. Schluss vom ersten Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Da taucht zum ersten Mal der Begriff Gnosis auf, die Erkenntnis. Geheimnisvolle Lehren, die auch heute wieder da sind. Vor 20 Jahren hätte man es nicht für möglich gehalten, dass so viel von Engeln die Rede ist. Hätte man gesagt, Märchenfiguren. Heute gibt's kaum ein Bibelwort, das so beliebt ist, wie er hat seinen Engeln befohlen, dass die auf den Händen tragen, hat übrigens der Teufel dann zitiert, den Herrn Jesus gegenüber. Springt doch von des Tempels Sinne, denn er hat seinen Engeln befohlen. In der Anthroposophie spielen die Engel eine große Rolle. Oft sind die Schutzengel wichtiger als der Herr Jesus selber. Das sind so Geheimlehren, die auch heute wieder plötzlich aufkommen. Gnostisch, geheimnisvolle, Gnosis hat man das im Griechischen geheißen, Geheimerkenntnis. Und Paulus sagt immer, was wahre Erkenntnis ist, dass du den Erlöser Jesus erkennst. Das ist Erkenntnis. So hat Jesus gemeint, das ist ewige Leben, dass ich dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dazu hilf uns, lieber Heiland Jesus Christus, dass wir mit unserer begrenzten Erfahrung, mit unserem begrenzten Verstehen plötzlich erleuchtet werden und erkennen, was wir an dir haben. Du hast dein Volk durch alle Anfechtungen und Irrlehren immer wieder hindurchgebracht. Lass auch uns feststehen in dem Kampf des Glaubens, der auch uns aufgegeben ist. Amen. Aber jetzt singen wir noch von dem Morgenlied, die güldene Sonne, 346 im Grünen. Die beiden Schlussverse 5 und 6, die im Grunde genommen das aufnehmen, was den Paulus im 2. Timotheusbrief beschäftigt hat. Mensch, es vergeht doch alles, die Welt. Aber Gott steht ohne alles Wanken. Seine Gedanken, seine Erkenntnis, sein Wort und Wille hat ewigen Grund. Und
Ich habe den guten Kampf gekämpft. Sie haben mich alle verlassen, aber der Herr stand mir bei. Kreuz und Elende, das nimmt ein Ende.